Radio Sai, Deutschland.
Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu dieser Sendung. Dieses Mal beginnen wir mit einer Frage an Sie, nämlich: Bei wem sind wir heute zu Gast? Just love, real love, pure love. God is love, just love, real love, pure love. God is love. Just love, real love, pure love. God is love, just love, real love, pure. Ja, genau. Wir sind bei Nadia Bragagna und Klaus Kemper zu Gast. Wir haben sie im Stillen Haus getroffen zur 25-Jahr-Feier, in der sie am Abend ein wunderbares Konzert für uns gegeben haben. Die Musik, die Sie heute in dieser Sendung hören, werden Ausschnitte aus diesem Konzert sein. Leider ist die Tonqualität nicht so, wie Sie sie normalerweise von uns gewohnt sind, denn ich habe einfach nur mein Mikrofon hingehalten. Aber es geht in dem Fall ja nicht um die Musik, sondern es geht um Nadia Bragagna und Klaus Kemper. Nadia habe ich zuerst gefragt, wie sie von Cybaba erfahren hat, ob sie das noch weiß.
Ich kann mich sehr genau erinnern. Ich weiß jetzt zwar das Jahr nicht mehr, aber es war Mitte der 80er oder Anfang der 80er, glaube ich sogar. Und zwar hatte da meine Mutter, die hatte von einer Freundin eine Zeitschrift geliehen bekommen, die Esotera hieß die, glaube ich, damals. Und da war ein Artikel über Cybaba und den hat sie mir gezeigt. Und ich war, muss ich ehrlich sagen, ich war überhaupt nicht auf der Suche nach irgendeinem Guru oder irgend sowas. Habe den Artikel trotzdem gelesen. Und was ich schön fand, ist, das war eine sachliche Beschreibung. Das hat mir irgendwie angerührt. Und da war aber dann ein Bild von Baba da. Das war so in Weiß gekleidet. Und irgendwie habe ich das Bild so angeschaut und habe irgendwas bewirkt. Habe gedacht, also wenn so eine göttliche Kraft wirklich da ist, dann sieht es so aus. Und ich habe ja immer so mit Gott geredet und immer so eine ziemlich enge Beziehung zu Gott gehabt. Da habe ich gedacht, wenn es jetzt wirklich so eine Inkarnation ist, dann kriegt er das ja mit. Jedes Mal, wenn ich mit Gott rede, kriegt Cybaba das ja mit und dann muss er ja irgendwann antworten. Und dann fingen die Träume an. Also bei mir waren es dann die Träume, die dann so wirklich eine enge Verbindung geschafft haben. Und einer der ersten Träume war dann, wo wir dann so in so einem Raum, in so einem leeren Raum schwebten wir, so Cybaba und ich, so, sind so richtig geschwebt, so in Yogasitz und sind dann so mit dem Oberkörper ineinander so verschmolzen. Und dann sind wir wieder auseinandergegangen. Dann hat Baba gesagt, so, jetzt muss ich gehen, die Menschen warten auf mich. Und ist aufgestanden und so gegangen. Und ich war dann so traurig. Und dann hat er sich aber nochmal umgedreht und hat gesagt, warum bist du traurig? Ich bin doch trotzdem da. Und da kam dann so eine Reihe solcher Träume. Und dann war es natürlich klar für mich, dass er das ist.
Die anderen Träume möchte ich dann auch noch hören. Aber da kanntest du ihn noch nicht?
Nee, da kannte ich ihn noch. Ich bin dann erst nach langer Zeit, glaube ich erst nach 10 Jahren, überhaupt einmal nach Buddha Party gezwungenermaßen. Ich wollte eigentlich gar nicht da. Und habe eigentlich so direkten Kontakt mit Baba nie gehabt. Aber durch Träume halt und so. Durch Fühlen und Eingebungen und sowas.
Also ich habe ja die Esoterer damals auch gelesen. Da ist Gott. Für mich war das schon merkwürdig. Für dich gar nicht, ne?
Nee, weil ich, wie gesagt, für mich war Gott immer was absolut Selbstverständliches.
Du bist so aufgewachsen, religiös?
Ja, nicht religiös im institutionellen Sinn, sondern ich habe einfach immer eine Verbindung. Ich habe jetzt schon so Erfahrungen als Kind einfach gehabt, als kleines Kind. Also für mich war Gegenwart Gottes immer viel selbstverständlicher als diese Welt. Also war für mich eigentlich reeller fast als die materielle Welt. Und insofern war es für mich gar kein Thema, also dass es möglich ist, dass aus dem Göttlichen auch sowas Absolutes hervorgeht.
Klaus, wie war das bei dir?
Ja, bei mir war das ganz anders.
Erzähl.
Ich hatte davon gehört, dass es Baba gibt und ich war aber in Indien, um den Ashram von Ramana Maharshi zu besuchen. Und da haben mir alle Leute mal gesagt, du musst aber auch mal zu Sai Baba gehen und so. Und damals war ich Verehrer von Krishnamurti und wollte gar nichts wissen von Gurus. Und dann bin ich nach Whitefield gefahren, nach Bangalore. Und war erstmal vollkommen entsetzt. Das hat mich so schockiert. Ich bin am nächsten Tag wieder abgereist.
Was hat dich schockiert?
Die ganze Verehrung. Ich bin jedenfalls sofort wieder abgereist. und habe zu Hause gesagt, ihr könnt euch nicht vorstellen, was es da in Indien gibt. Also ich habe wirklich viele schlimme Gedanken gehabt. Erst langsam habe ich dann angefangen, Bücher zu lesen von Baba und habe gedacht, oh, das ist aber doch erstaunlich. Also ich kannte alle Sachen von Vivekananda und Yogananda vorher und habe gemerkt, aber das ist ja noch viel mehr. Und ich war also total begeistert von den Büchern und von den Lehren. Und dann kamen auch Träume gleich. Und da habe ich gemerkt, da ist eine Verbindung entstanden und ich bin wieder nach Puttaparthi gefahren.
Magst du einen Traum erzählen?
Ja, einer der ersten war der, dass ich mit Baba Hand in Hand gegangen bin, durch einen Tempel, das war so ein unterirdischer Tempel. Und Baba hat mich gefragt, ob ich weiß, was Doppelgeld ist. Da habe ich gesagt, nein, das weiß ich nicht. Und dann hat er gesagt, ja, wenn man etwas Gutes tut und dafür auch noch bezahlt. Und das war für mich so wirklich eine Offenbarung. Das ist auch später immer so gekommen, also dass man gute Dinge tut, ohne was dafür zu verlangen. Ne? Und dann gab es andere Träume, wo er mir unglaublich Selbstvertrauen gegeben hat in Bezug auf die Musik, weil ich bin ja Musiker. Also Träume, die mich auch heute noch inspirieren zum Spielen, dass er gesagt hat, er ist immer gegenwärtig. Also dass man auch in Konzerten, auch in klassischen Konzerten immer an ihn denken kann und für ihn spielt.
Gibt er dir auch Melodien oder Texte ein? Weil Brahms hat gesagt, er könnte das nie komponieren, das ist eine höhere Macht, die dahinter ist.
Ja, ich glaube, das ist auf jeden Fall so. Dass, also wenn man eine Inspiration hat für eine Melodie, auch wenn man denkt, die käme von einem selbst, aber ich glaube schon, dass das immer eine Inspiration ist. Also unsere Lieder sind auch so entstanden. Ich habe zum Beispiel dieses Mantra aus der Mandukya Upanishad. Das hatte ich einfach immer im Zimmer stehen und habe meditiert und so. Und irgendwann plötzlich war eine Melodie dazu da. Und so würde ich schon sagen, das ist einfach eine Eingebung.
Trotz der ersten Ablehnung zunächst bist du dann aber doch wieder gefahren.
Genau, ich bin dann wieder hingefahren. Und irgendwann wurde ich gefragt, ob ich da auch Musik machen würde. Ich habe teilgenommen an einem großen Kulturfestival. Also bin dem dann immer näher gekommen und bin aber nach wie vor begeistert von den Büchern, von den Schriften. Immer mehr, von Tag zu Tag eigentlich immer mehr. Also ich bin vollkommen begeistert von dem, was Baba uns auch hinterlassen hat, also von diesem Schatz an Vahinis und Ansprachen. Der zweite Eindruck war, wie kann ich das zusammenbringen, das, was ich gelesen habe, also diese philosophischen Schriften und Baba, der da Darshan gibt, ich konnte das nicht so in Verbindung bringen, da musste mich richtig anstrengen. Ich habe dann ein Buch mitgenommen, das war damals noch möglich, zum Darshan-Platz. Habe immer gelesen und dann habe ich Baba angeguckt und gesagt, das ist also dieselbe Quelle. Ich musste mich richtig bemühen, das wirklich zu verstehen. Dann hatte ich einen Traum, da bin ich aus der Dusche gekommen, also in meinem Traum bin ich aus der Dusche gekommen. Da stand plötzlich Baba vor mir und ich bin, wie von einem Magneten gezogen, bin ich flach auf den Boden gefallen. So mit dieser Ergriffenheit, die man in den Träumen dann oft hat. Dann habe ich mich wieder aufgerichtet und habe gesehen, statt Baba waren Menschen da, einfach Menschen. Das war für mich im Nachhinein so ganz klar, Gott ist in allen Menschen. Wir müssen uns tatsächlich eigentlich vor allen Menschen verneigen.
Also das war dir klar, nachdem du dich ja mit all seinen Schriften auseinandergesetzt hattest.
Ja, damit habe ich mich immer befasst, auch mit den Philosophen, mit Schopenhauer, von dem ich heute sagen würde, dass er würde sich wahrscheinlich auch vor Baba verneigen, wenn er das Glück gehabt hätte, ihn kennenzulernen. Wie überhaupt viele von den Größen, denke ich, wenn sie das wüssten. Also Schopenhauer kannte ja nur die Upanishaden in einer sehr fragwürdigen Übersetzung ins Lateinische. Und er war vollkommen begeistert davon. Und dann denke ich mir manchmal, wenn er das heute wüsste, was es alles gibt, also wenn er die Übersetzung der Bhagavad Gita kennen würde und die Patanjali und Vasishta Yoga, also er müsste vollkommen begeistert sein. Ne?
Thank you.
Nadja, du hast ja gerade erzählt, dass du schon als Kind das Gefühl hattest, anders zu sein als die anderen. Erzähl doch mal.
War jetzt ein bisschen schwer. Als Kind war für mich die Welt immer was Eigenartiges. Also ich habe es immer sehr eigenartig empfunden, so mit einer physischen Form hier zu sein. Das fand ich immer sehr, sehr schmerzhaft. Gleichzeitig hatte ich immer das Gefühl, da ist so eine andere Kraft da, die mich durchdringt, die hält mich, die beschützt mich und die tröstet mich. 4 Jahre fing das irgendwie an, war ich dann auch sehr verzweifelt auch über dieses Dasein. Da bin ich oft in einer Ecke für mich irgendwo gegangen und habe einfach so innerlich mit Gott geredet. Und dann kamen dann einfach so diese Lichterfahrungen. Jetzt hat man das Gefühl, da kommt so richtig ein Schauer aus Licht durch einen durch. Und man ist nur noch Licht, ist nur noch ein Leuchten und eine Liebe und die Welt existiert gar nicht mehr. Also es waren dann so diese Erfahrungen, die immer wieder praktisch da waren, die mir aber auch sehr, sehr geholfen haben, also überhaupt dieses Leben irgendwie zu akzeptieren.
Konntest du mit deinen Eltern darüber reden?
Mit meiner Mutter hätte ich es wahrscheinlich. Ich habe aber früher nie über sowas geredet, weil es mir eigentlich immer auch irgendwie peinlich war. Oder das habe ich dann schon für mich dann immer behalten.
Die Träume haben dich dann später näher zu Baba gebracht?
Erst nach 10 Jahren, wo ich überhaupt ihm begegnet bin, bin ich nach Puttaparthi, weil ich wollte eigentlich nie nach Puttaparthi.
Und wer hat dich dahin gezogen? Welcher Magnet?
Der Klaus hat mich hingezerrt. Einmal gesehen haben musst du ihn. Da habe ich gesagt, okay, einmal gesehen haben. Aber wie gesagt, wie es beim Klaus war, war es bei mir auch so, dass so das Drumherum in Aschen war gar nicht so meins. Da habe ich mich gar nicht wohl gefühlt. Also ich jetzt persönlich natürlich. Aber wenn dann Baba rauskam zum Darshan, da war es immer schon so, dass man dann schon alles andere vergisst und denkt, ja, das ist es. Das erste Mal sind mir auch so richtig die Tränen gelaufen, so das Gefühl, ja endlich, nach so viele Jahre, war so richtig wie eine Stimme in mir, die gesagt, so lange gewartet, diesen Augenblick, endlich ist dieser Moment gekommen. Und die Tränen waren so richtig nur gelaufen und so, ja.
Klaus, hattest du dann eigentlich später zu Baba auch einmal näheren Kontakt?
Bei dem Kulturfestival, da waren wir natürlich oft sehr nahe, also er kam zu den Proben, hat zugehört. Und auch im nächsten Jahr, da gab es ein Theaterstück in Puttaparthi, We Shall Overcome. Da hatte mich jemand gefragt, ob ich die Musik dazu mache. Und ich habe gesagt, ja. Und habe dann so überlegt, was könnte man machen? Bach, Händel, Musik, also alte europäische Musik oder so. Und dann hat Baba mir im Traum gesagt, Bach, und hat den Kopf geschüttelt. Und da war mir irgendwie klar, dass wir selber Lieder machen sollten. Also Lieder, die zu dem Theaterstück passten. Und da sind einige ganz schöne Lieder entstanden, zum Beispiel God is Pure Love. Das kam eigentlich, das war so gewissermaßen im Traum. Und da waren wir Baba oft auch sehr nah bei den Proben. Also Baba kam immer rein und hat zugehört. Und auch bei dem Kulturfestival, das wurde ja aufgenommen, unser deutscher Beitrag. Das habe ich jetzt nach 20 Jahren gesehen, wo man dann auch beobachten konnte, wie Baba zugehört hat. Und das war eine unglaubliche Freude. Also zu sehen, wie er zuhört, wie Baba zuhört. Also man muss ja sagen, Gott ist der beste Zuhörer überhaupt. Das war für mich eine riesige Freude zu sehen, welche Freude Gott beim Zuhören hatte.
Ich hatte zu Beginn ja schon angesprochen, dass wir hier im Stillen Haus sind zur 25-Jahr-Feier und es am Abend ein wunderbares Konzert gegeben hat. Ihr hattet ja eure Lieder nach 5 Gesichtspunkten aufgeteilt. Klaus, kannst du das nochmal erläutern? Kriegst du das noch zusammen?
Ja, das war ein Versuch, ein Programm zusammenzustellen. Ich habe versucht, 5 Aspekte von Babas Lehre zu formulieren. Und da war der erste Aspekt, dass Baba alle heiligen Schriften bestätigt. Also alles, was er uns auch überhaupt erst nahegebracht hat. Also die Bhagavad Gita und Ramayana und das Bhagavatam und Patanjali. Alles das ist in vollkommener Übereinstimmung mit dem, was Baba lehrt. Und der zweite Punkt war die Einheit der Religionen, was ja für unsere Welt eigentlich vollkommen wichtig ist. Das wäre also wirklich weltweit eine große Antwort, wenn man erkennt, dass die Religionen in Wirklichkeit eine Religion sind. Also meine Meinung ist, wenn man sich tief damit befasst, auch mit dem Islam, mit der jüdischen Lehre, auch mit dem Buddhismus, dann merkt man, dass es in Wirklichkeit nur eins gibt. Eine Religion und die Unterschiede sind nur peripher. Also das sind nur irgendwelche Äußerlichkeiten. Aber der Kern ist derselbe in allen Religionen. Und in der Mystik zum Beispiel, also ob es christliche, islamische oder auch chinesische Mystik und so, die kommen immer auf denselben Kern. Und das, was eben auch das Zentrum der Upanishaden ist oder die Essenz der Upanishaden, dass alles Gott ist, also wie Baba sagt, nicht nur, dass in allem Gott ist, sondern dass alles Gott ist, also jedes Atom ist Gott, das ist letztlich sogar der Kern aller anderen Religionen auch. Also das findet man auch, solche Aussagen findet man auch bei Rumi und bei Meister Eckhart. bei den Chinesen und in der ganzen indischen Philosophie. Das ist für mich eigentlich die letztgültige Wahrheit, dass alles Gott ist. Alles ist Gott. Sarvam Kalviram Brahma oder Vasudeva Sarvam. Also das ist die eigentliche zentrale Botschaft, die auch alle Zwiste zwischen den Religionen überwinden könnte. Was die ganze Welt heilen könnte. Alles ist Gott. Das nächste war, seid gut, tut Gutes, seht gut. Und zwar, weil viele Menschen argumentieren und sagen, ja, wenn alles Gott ist, dann unterscheidet man nicht mehr zwischen Gut und Böse. Dann ist auch das Böse Gott und so weiter. Ne? Aber das ist eine ganz falsche Schlussfolgerung, weil wenn jedes Wesen seine eigene Aufgabe erfüllt, dann muss der Mensch seine Aufgabe erfüllen, gut zu sein und die Wahrheit zu erkennen. Man sagt immer so, die Eigenschaft des Feuers ist es zu brennen, die Eigenschaft des Wassers ist es kühl zu sein. Und so ist die Eigenschaft des Menschen, eigentlich gut zu sein und das Ganze zu erkennen. Also Erkenntnis und göttliche Liebe, das ist eigentlich das Wesen des Menschen und das Ziel des Menschen. Und in gewisser Weise ist es auch so, dass ja durch diese Lehre dem Menschen Selbstwertgefühl gegeben wird. Nicht nur dem einzelnen Menschen, sondern sogar der ganzen Menschheit. Weil es wird oft so verächtlich über die Menschheit gesprochen. Mit der Krone der Schöpfung, das haben die Menschen sich so ausgedacht und so weiter. Aber wenn man es so sieht, dass die Aufgabe des Menschen ist, das höchste Bewusstsein zu verkörpern und zu verinnerlichen und darzustellen, dann gibt das auch der ganzen Menschheit ein ganz anderes Selbstwertgefühl und dem Leben gewissermaßen einen ganz anderen Sinn. Also deswegen heißt es, seid gut, tut Gutes, seht gut, hört nur Gutes und so weiter. Und der dritte Aspekt war eben das Bhajan singen. Das ist für uns so besonders wichtig, weil wir mit großer Freude Bhajan singen und da eine Art von Musik entdeckt haben, die es eigentlich bei uns nicht gibt. Also es gibt bei uns Kirchenlieder oder Taizé-Gesänge oder spirituelle Lieder oder klassische Musik und so weiter. Aber sowas wie die Bhajans, das ist für uns relativ neu gewesen. Und es macht eine unglaubliche Freude, diese heiligen Namen zu singen, wo man weiß, jedes Wort hat einen ganz tiefen Sinn. Also es bewirkt tatsächlich im Menschen eine Verwandlung, wenn man mit richtiger Kraft und richtiger Hingabe singt. Das ist für uns ein großes Geschenk, wofür wir Baba jeden Tag dankbar sind. Er hat einmal gesagt, wir können alles vergessen, nur das Bhajan singen nicht. Also er hat sehr großen Wert darauf gelegt, dass man in der Gemeinschaft mit Freude und mit Kraft singt, mit Hingabe und mit Liebe und mit den Gedanken, die immer nur auf Gott ausgerichtet sind.
Diese Freude und diese Liebe, die hat man gestern in dem Konzert so stark gespürt. Nadja, als ich dich beobachtet habe, ich wusste gar nicht, ob du noch da bist oder ob du in Ekstase bist. Das Harmonium ist immer weggerutscht und hast das Harmonium wieder zurückgezerrt. Wo warst du bei mir?
Ich weiß nicht. Ich weiß nur, dass für mich also die wirklich konkrete Wirkung, die Baba in meinem Leben bewirkt hat, das ist das Singen. Ich muss sagen, er hat mir dadurch das Leben gerettet, weil ich wusste lange, lange Zeit nicht, was ich machen soll, weil so diese konventionellen Wege, die waren, da wäre ich krank geworden. Also ich habe ja alles probiert und habe gemerkt, nee, ich kann das nicht. Ich wusste einfach nicht, wie ich mein Leben auf eine praktische Weise, was ich in praktischer Ebene tun kann oder was mir auch zusagt und was ich einfach machen kann so in dieser Welt. Und durch Baba bin ich eben diese Bhajan begegnet und da habe ich wirklich das, plötzlich, wenn so ein Vorhang aufgegangen wäre und plötzlich war es klar und haben wir dann angefangen zu singen, Harmonium zu spielen. Und ich habe schon ganz am Anfang einfach wirklich die Erfahrung gemacht, dass man beim Singen, man ist zwar da, aber man ist doch nicht da. Das ist eine Ebene, die kann man nicht beschreiben. Also das ist wie ein Wunder. Also in dem Moment, da verschwindet alles andere. Das ist nur noch Seligkeit, Freude. Man hat das Gefühl, man wird immateriell. Also ich weiß, das kann man eigentlich in Worte nicht fassen. Aber das ist ein unbeschreibliches, eigentlich ein Erlebnis. Das ist was, Ja, und da bin ich halt Baba dankbar dafür, weil ich wäre nie drauf gekommen sonst. Das ist schon was ganz, ganz Besonderes. Das ist nicht von dieser Welt, würde ich sagen.
Also ich war ganz fasziniert. Ich dachte, gleich hebst du ab.
Ja, das Gefühl ist nämlich wirklich da, dass man eigentlich gar keinen Boden mehr hat unter sich und dass man schwebt oder man ist aber auch unendlich. Das ist so, wie wenn da geht was auf und die Seele fliegt einfach raus und man ist in einem unendlichen Raum, man hat keine Grenzen mehr und kein Anfang und kein Ende, oder?
Trotzdem weißt du noch den Text und du weißt doch, dass du das Harmonium immer...
Ja, das gehört dann alles zusammen irgendwie, das ist dann so eine Einheit. Keine Trennung mehr zwischen Text, Melodie, das Selbst und der Raum, das ist so, wie wenn alles so ein Sein wäre. Das ist eins, wird alles eins, ja.
Das war sehr beeindruckend, ja. Jetzt kommen wir nochmal zu Punkt 5.
Punkt 5 war Moksha, die Befreiung oder das Transzendieren. Und das ist ja in allen mystischen Lehren sozusagen der letzte Schritt, dass man alles als Traum erkennt. Diese ganze Welt ist ein Traum. Das ist auch wirklich physikalisch so. Also wenn man das untersucht, die ganzen Vorgänge in uns, also unsere Wahrnehmung, unsere Sinne und so weiter, unser Denken, dann erkennt man irgendwann, das ist alles wie ein Traum. Also es geht vorbei. Also auch rein physisch, auch die ganze Menschheit, die ganze Erde, das ganze Universum, so wie es in der Gita auch heißt, egal, alle Lebewesen, irgendwann löst sich das alles auf und entsteht dann wieder alles von neuem. Und es ist ein vorübergehender Traum. Unser Problem ist, dass wir das alles so wichtig nehmen hier. Wir sind immer konzentriert auf Tagespolitik und so weiter. Und sind dabei aber völlig eigentlich blind gegenüber der wirklichen Wirklichkeit. Also dem Wunder dieses ganzen Daseins, der ganzen Existenz überhaupt. Dahin sind unsere Gedanken selten gerichtet. Man ist immer beschäftigt mit diesem Naheliegenden. In der indischen Philosophie ist es eben Moksha, die Befreiung, das Transzendieren von allem. Das ist ein wichtiges Wort, Transzendieren. Dass man über diese Wahrnehmung hinausgeht. Und wir sind jetzt neulich auf dieses Buch Vasishtha-Yoga gestoßen. Das ist das Gespräch zwischen Rama und seinem spirituellen Lehrer Vasishtha, wo es eigentlich in zwei dicken Bänden nur darum geht, dass alles eine Erfindung unseres eigenen Gemüts ist, also unseres Verstandes. Und alles läuft letztlich darauf hinaus, dass es so ist, wie Schopenhauer das benannt hat, die Welt als Wille und Vorstellung. Er hat ja gesagt, die Welt ist unsere Vorstellung. Wenn man das untersucht, merkt man, das alles spielt sich in unserem Kopf ab. Und jeder hat sein eigenes Universum. Also jeder Mensch, jeder eigene Geist hat sein eigenes Universum. Und man kann nicht so, wenn man die Träume des anderen nicht sehen kann, kann man auch die Bewusstseinswelt des anderen nicht wahrnehmen. Also jedes Lebewesen, aber auch Fliegen und Mücken und Elefanten haben sozusagen ihr eigenes Bewusstseinsuniversum. Ich habe einmal gesehen, wie jemand zu Baba kam und auf seine Uhr gezeigt hat, Armbanduhr, wollte an irgendeinen Termin erinnern. Und dann hat Baba auf sich gezeigt und gesagt, Time I am. I am time, das ist ja auch ein Wortspiel, ne? Time I am. Und mir ist erst später aufgegangen, dass das eine unglaublich tiefe Wahrheit ist. Das bezieht sich nicht nur auf Baba, dass man sagt, Gott ist die Zeit oder Baba ist die Zeit, sondern das Ich, unser eigenes Ich, erschafft die Zeit. Wenn man lange genug drüber nachdenkt, merkt man nur dadurch, dass es ein Ich-Bewusstsein gibt, gibt es Zukunft und Vergangenheit. Also in Upanishaden heißt es an einer Stelle, das Gedächtnis ist größer als das ganze Weltall. Und das bedeutet, ohne die Kraft eines Gedächtnisses würde es überhaupt nichts geben. Da wäre alles permanente Gegenwart. Und Gegenwart ist ja ein absoluter Nullpunkt. Also es gäbe es das ganze Universum nicht. Das heißt, das Gedächtnis, was ja mit dem Ich verbunden ist, mit jedem Ich, auch in anderen Lebewesen, dieses Gedächtnis erschafft überhaupt erst Vergangenheit. Also wenn wir kommunizieren, dann greifen wir immer auf Dinge zurück, die wir erfahren haben, die wir gesehen haben, gehört haben. Also unsere ganze Sprache basiert zum Beispiel auf dem Gedächtnis. Alle Bilder basieren auf dem Gedächtnis. Das heißt, dieser Satz, ich bin die Zeit, ist eine absolute physikalische Wahrheit. Jedes einzelne Ich ist die Zeit. Und das ist sozusagen auch ein Kern aller Mystik. Ich bin die Zeit. Und dann kommt man zu diesem Schluss, ich bin Gott. Gott ist die Zeit. Und heute können wir das so frei äußern, hier in unserer Gesellschaft. Das kann man nicht überall so sagen und konnte man auch nicht immer so sagen. Islamische Mystiker, die das verkündet haben, da gab es einige, die das so gesagt haben, die wurden natürlich hingerichtet. Und Jesus, der gesagt hat, ich und der Vater sind eins, wurde umgebracht. Alle, die diese Wahrheit so verkündet haben, wurden eigentlich umgebracht. Heute haben wir das Glück, darüber frei sprechen zu können, auch wenn es vielleicht nicht jeder verstehen will, aber wir können es sagen. Früher, zum Beispiel die Upanishaden, waren ja Geheimlehren. Also das waren Dinge, die man nicht in der Öffentlichkeit aussprechen durfte. Was übrigens auch in dem Mesnevi steht, in dem Buch, was Rumi geschrieben hat, das Mesnevi. Da heißt es an einer Stelle, wenn du glaubst, der Gesandte und Allah seien verschieden, dann ist das kein richtiger Gedanke. Das ist ein falscher Gedanke. Also Allah und der Gesandte, also der Prophet, das ist eins. Das heißt, er hat den Gedanken so ausgesprochen, aber gesagt, es ist wirklich etwas, womit man sehr vorsichtig sein muss. Aber es ist einfach die Wahrheit. Ich und der Vater sind eins. Ich bin die Zeit. I am time. Ich bin Gott, so wie jeder Gott ist, du bist Gott. Und jedes Lebewesen ist Gott. Jede Fliege, jede Biene, jeder Vogel ist Gott.
Das kann ich auch erfahren. Das kann ich auch wirklich mit Überzeugung sagen. Das würde ich jetzt auch nicht jedem sagen, aber ich fände auch wichtig, gerade diese Upanishaden-Mantra, die auch Baba so propagiert hat, mit I am God, I am God, I am no different from God. Finde ich schon wichtig, ja, sie zu verinnerlichen. Gerade heute in unserer heutigen Gesellschaft, wo dieses Bewusstsein, dieses göttliche Bewusstsein so verloren gegangen ist. Und wie Klaus schon sagte, die Menschen eher sich, sie erniedrigen. Die Menschheit insgesamt erniedrigt sich eigentlich, weil sie eher so das Gefühl, eigentlich gar nicht wertvoll zu sein. Ich kenne auch viele, die meinen dann, die Menschheit ist halt ein Zufallsprodukt, es ist ein Produkt der Entwicklung. Das ist einfach so jetzt passiert, dass halt der Mensch entsteht, aber hat weiterhin keine Bedeutung. Also insofern sich klar zu machen, was wir wirklich sind, dass wir nur eigentlich ein Ausdruck sind von dem Absoluten, von Gott und nicht nur der Mensch, sondern alles, was existiert, das würde tatsächlich, glaube ich, das ganze Selbstbewusstsein auf eine gesunde Weise erhöhen. Und dadurch, glaube ich, würden auch viele Konflikte und viele Krankheiten und viele Missstände würden dann automatisch auch behoben werden. Ich glaube schon, dass vieles, was hier so falsch läuft, eigentlich eine Frage von Mangel an Selbstwertgefühl. Also der Mensch weiß eigentlich nicht mehr, wer er wirklich ist. Das hat er vergessen. Man nimmt sich nur noch als eine Maschine wahr, die einmal ständig produzieren, die ständig was leisten muss und ständig ja irgendwas was beweisen muss. Aber das ist eigentlich nicht so. Wir sind, und das ist eigentlich der Beweis, dass wir viel mehr sind als nur das, was wir nach außen hin zeigen.
Mama Atman, Sarva Bhuta Antaratma. Mama Atman, Sarva Bhuta Antaratma.
Mama Atman, Sarva Bhuta Antaratma.
Myself is every being's inner self.
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 Is every being's inner self.
The one self is every being's inner self. All are one, my dear son. Give light to everyone. All are one, my dear son. Give light to everyone.
Mama Atma Sarva Bhuta Antaratma.
Mama Atma Sarva Bhuta Antaratma.
Mama Atma Sarva Bhuta Antaratma. Myself is every being's inner self.
Myself is every being's inner self.
Myself is every being's inner self.
Myself is every being's inner self. All I want, my dear son, delight to everyone. All I want, my dear son, delight to everyone. All I want, my dear son, delight to everyone.
Zu euren Konzerten kommen ja sicherlich auch Menschen, die so etwas vielleicht zum allerersten Mal gehört haben. Habt ihr das Gefühl, dass es bei dem einen oder anderen irgendwas bewirkt? Werdet ihr nachher gefragt?
Ja, also wir werden schon immer wieder gefragt und Menschen kommen, die dann einfach auch berührt sind von dieser Beziehung zum Göttlichen und die dann oft auch fragen, wie macht man das, wie kann man, wie kann ich auch, ich möchte das auch. Also passiert schon immer wieder. Oder dass auch Menschen dann vielleicht manche Texte nicht so ganz verstehen oder vielleicht im ersten Moment nicht so ganz einverstanden sein können und dann auch versuchen zu fragen. Und da gibt es dann manchmal auch so Austausch und so. Also Menschen, die nehmen das dann schon wahr und passiert, glaube ich, schon was. Also zumindest im ersten Moment, ob es dann für die Zukunft auch reicht, weiß ich nicht. Aber es berührt Menschen schon. Also auch Menschen, die noch nie sich für Religion interessiert haben, das ist auch schon mal passiert, dass dann plötzlich, ach so ist das. Ist doch anders, als ich mir Religion immer vorgestellt habe oder was man so vorgesetzt bekommt, so im Alltag oder von der Schule oder von der Kirche oder was auch immer.
Naja, so wie wir erzogen werden im Westen. Ich bin hier unten der kleine sündige Mensch, genau. Da oben ist Gott. Ja. Und da sitzt jemand auf der Bühne und singt, ich bin Gott.
Ja, da kommen aber oft Menschen und sagen, ja, das sehe ich eigentlich auch so. Und sagen, ja, und die Einheit der Religion und so. Ich glaube, es sind viel mehr Menschen, als man denkt, glauben so und können das sofort verstehen und sagen, ja, das ist eigentlich wahr, also das ist richtig. Auch wenn man zum Beispiel die Bibelworte auslegt, also die frohe Botschaft, das Evangelium, das ist ja die Bergpredigt eigentlich. Ne? Das ist nicht die Kreuzigung und Auferstehung, sondern eigentlich war die frohe Botschaft, wo auch Mohammed gesagt hat, Jesus ist gekommen, das Evangelium zu bringen. Und Mohammed ist gekommen, um das zu bestätigen. Da ging es nicht um die Kreuzigung und Auferstehung, sondern es ging tatsächlich um das Evangelium. Ihr seid das Licht der Welt, ihr seid das Salz der Erde. Und auch dieses Ich und der Vater sind eins. Das ist für mich immer eigentlich das Zentrum der Botschaft. Ich und der Vater sind eins. Und das bezieht sich nicht auf Jesus, dass man sagt, Jesus und Gott ist eins, sondern das bezieht sich auf jedes einzelne Ich. Also jedes einzelne Ich, das ist für mich absolut identisch mit der Botschaft der Upanishaden. Und da, wenn man das so ein bisschen erklärt, dann sagen die meisten Menschen, ja, das kann ich nachvollziehen.
Nicht immer, aber oft. Also öfter, als man es jetzt so denken würde. Ich glaube, genau, dass es vielleicht ist, für Menschen sowas zu akzeptieren, als eben immer diese Gedanke von Strafe und Belohnung, glaube ich, ist heute nicht mehr so. Insofern doch. Der Umfeld meistens auch nicht mit dem sozialen Umfeld.
Auch noch ein Punkt, wofür wir Barbara unheimlich dankbar sein dürfen.
Ja.
Ich bin fasziniert, was sie alles noch lest, dass dafür überhaupt noch Zeit ist. Wahrscheinlich schöpft ihr daraus auch Texte zum Komponieren?
Ja, auch. Also einzelne Sätze, die uns besonders ansprechen, einzelne Gedanken, ja. Oder zum Beispiel eine Ansprache von Barbara, die wir auch ab und zu hören. Also nicht nur lesen, sondern auch hören manchmal von den Kassetten. Wo er gesagt hat, Anora Nian Mahatoma Hian. Das hat er so in der Rede eingeworfen. Und schon so, dass man denkt, ah, das muss man vertonen. Das heißt, Gott ist kleiner als das Kleinste und größer als das Größte.
Sag nochmal langsam.
Anora Nian Mahatoma Hian. Gott ist kleiner als ein Atom und größer als das Universum. Und das war einfach so eine Inspiration aus dieser Ansprache, dass man gesagt hat, ah, da muss man ein Lied draus machen. Aus diesem wesentlichen Satz. So kommen manchmal Inspirationen auch. Weil ich ja oft in Kirchen spiele und dann die Wandlung miterlebe und dann, wenn es heißt, dies ist mein Leib und dies ist mein Blut, dann denke ich mir, das ist doch genau die Lehre der Upanishaden. Alles ist eins, alles ist Gott. Und ich meine, dass Jesus es so auch gemeint hat. Also dies ist mein Leib, wenn er sagt, das alles ist mein Leib, das alles bin ich und dies ist mein Blut. Und dann denke ich immer, wir könnten das Evangelium ganz anders verstehen, mit diesem Hintergrund oder aus dieser Perspektive. Und es würde eigentlich alle Menschen viel mehr zusammenbringen. Und nicht unbedingt zu dem Glauben, da ist eine Instanz, da irgendwo ist eine Instanz, die man verehren muss. Gott ist weit weg im Himmel und so weiter. Sondern ich meine, dass Jesus das eigentlich den Menschen bringen wollte. Dieses, wir sind alle göttlich Gott ist in uns, Gott ist ganz nah um uns herum, so wie Barbara das sagt, unter uns, über uns, um uns herum. Ich meine, das ist das eigentliche Evangelium. Und es gibt im Koran Verse, die kaum jemand kennt. Bei uns werden immer die falschen Verse zitiert. Da gibt es Sätze wie, wir haben Jesus das Evangelium gegeben, um zu bestätigen, was vor ihm in der Tora stand. Wir hatten Moses die Tora gegeben, wir haben Jesus das Evangelium gegeben und wir haben dir den Koran gegeben, in dem die Wahrheit ist. Das steht im Koran. Ja? Und kaum jemand weiß das, dass Jesus absolut verehrungswürdig ist im Koran. Jesus und Maria auch, Miriam, die Mutter von Jesus.
Ich habe ja auch afghanische Bekannte, Muslime. Und von dem habe ich zum ersten Mal vor langer, langer Zeit gehört. Er hat zu mir gesagt, nur der auch Jesus verehrt, ist ein echter Muslime. Jemand, der Jesus nicht anerkennt, der ist gar kein echter Muslim. Aber wie gesagt, das weiß man hier gar nicht. Aber Jesus hat eigentlich genauso wird genauso als Heiliger angesehen, wie hier bei uns auch.
Es ist ja auch so, wenn man diese Wahrheit so akzeptiert, dann kann man sich eigentlich nicht mehr Christ nennen. Auch wenn man den Islam akzeptiert, kann man sich eigentlich nicht Muslim nennen. Oder vielleicht Muslim, wenn man es richtig versteht. Aber solange man sagt, ich bin das und das, also ich bin Christ, ich bin Jude, schafft man eine Trennung, die nicht der Wahrheit entspricht. Also es ist eigentlich unlogisch zu sagen, ich bin Christ, weil wenn man Christ ist, dann sagt man das nicht.
Jesus war ja auch kein, hätte auch niemals, Jesus hätte nie gesagt, ich bin Christ. Und Mohammed hat ja auch vielleicht, okay, der war ja schon so. Aber normalerweise ist es tatsächlich so, dass wenn man das wirklich erkennt, was gemeint ist in den Religionen, eigentlich die Religion hinter den Religionen, die eine Religion, dann kann man nicht mehr was sein, also dann kann man sich nicht mehr benennen.
Also eigentlich darf man sich auch irgendwann nicht mehr Baba-Devoti nennen, sogar im strengen Sinne, weil das auch eine Abgrenzung ist. Man grenzt sich auch von anderen ab, die man sagt, das sind keine Baba-Devotes.
Wie geht ihr mit so einem Satz um, wie Baba hat aber gesagt?
Aber Baba hat auch andere Dinge gesagt. Wenn man fleißig liest in den Büchern, dann entdeckt man auch ganz andere Dinge, wo er sagt, solange man gebunden ist und so weiter, muss man diese Rituale ausführen. Aber es kommt auch der Zeitpunkt, wo das nicht mehr nötig ist. Also wenn man weiß, dass alles Gott ist und überall, dann ist es auch nicht mehr nötig, diese Regeln einzuhalten. Auch Regeln überhaupt. Die Regeln sind so lange nötig, wie sie nötig sind. Aber irgendwann muss man auch das transzendieren oder man kann es transzendieren. Aber eigentlich läuft alles darauf hinaus, dass wir Gott überall erkennen. Das wäre dann dasselbe wie Muslim oder Christ. Also das dürfte man keinen Unterschied mehr
machen. Genau, ich wollte noch dazu sagen, ich finde, was auch immer für mich immer total wichtig ist und wichtig war, ist, dass man zuerst immer auch sein Gewissen pflegt, also noch bevor man auf auch das, was Baba sagt, das war für mich schon immer so, sage mal, wenn Baba was sagt, ich muss erst mal schauen, ob es mit meinem Gewissen im Einklang ist. Und wenn es mit meinem Gewissen im Einklang steht, dann kann ich, es geht jetzt um diese äußeren Geschichten, also nicht um das Innere, ist schon klar, wird über die Wahrheit, ist absolute Wahrheit. Aber wenn es nicht im Einklang mit meinem inneren Gefühl ist, dann muss ich sagen, ich höre zuerst auf mein Gewissen. Also, und da wollte ich nur kurz dazu sagen, dass ich da auch mal einen Traum hatte. Und das fand ich ganz lustig, weil Baba da auch einfach so gelächelt hat. Und ich habe zu ihm gesagt, Baba, du bist mein Sklave. Ich habe auch ihm gesagt, du bist in Wahrheit mein Sklave, nicht und du bist mein Sklave. Und er stand da und mich so ganz liebevoll angelächelt. Also ich denke schon, dass man, was Menschen auch unbedingt lernen müssen, auch wenn sie in Gruppen sind, auch wenn sie jemanden folgen, aber man muss lernen, unbedingt auch auf sich selber zu hören, weil man hat eine innere Instanz. Und es ist viel wichtiger, finde ich, auf die zu hören, als auf eine äußere Instanz, weil die Form ist letztendlich doch nach außen gerichtet.
Du hattest viele wunderbare Träume von Baba. Erfährst du in diesen Träumen denn manchmal, was du richtig oder auch was du falsch gemacht hast?
Halt oft bestätigt er eine auch in den Träumen, gerade wenn man mal so Phasen hat, wo man Selbstzweifel hat oder so. Es kommt ja auch immer wieder vor, dass man dann plötzlich erscheint da einem im Traum und zeigt dann wieder, dass es gar nicht berechtigt ist, dass man diese Zweifel hat.
Hat auch mal mit dir geschimpft, gesagt, was machst du denn da?
Noch nie, komischerweise noch nie. Vielleicht weiß er auch, dass ich so empfindlich bin.
Einmal mit dem Krishna.
Nein, das war kein Schimpfen. Das war mein Traum, das kann ja gar nicht erzählen. Nee, das war an dem Tag, wo wir mit anderen Freunden, sind wir in Krishna-Tempel gewesen, da wurde Krishnas Geburtstag gefeiert. Und ich muss ganz, ganz ehrlich sagen, es gibt dann auch so viele Rituale, also extrem viele Rituale, aber es wird dann alles so gemacht, also mir kam es so vor, dass man dann so ein bisschen die Vorstellung bekommt, wenn man es nicht so und so macht, wenn man jetzt nicht diese Rituale macht, dann ist es nicht religiös oder dann ist es ketzerisch oder so. Da wurden dann auch Reden gehalten, aber dann eben immer so ein bisschen auf der Art, das und das, dieser Weg ist richtig und so muss man es machen. Und dann bin ich halt nachts noch schlafen gegangen und habe mir so Gedanken gemacht darüber. Ich sage, war komisch, dass egal wo man hingeht, wenn man mal eine andere Veranstaltung besucht, immer hat man das Gefühl, aber nur so ist es richtig. Ne? Und dann hatte ich in diesem Baba-Traum, da habe ich geträumt, der war so riesig groß und hatte in der Hand einen abgebrochenen Arm von der Krishna-Statue. Und hat er mir so, und dann, ich war ein bisschen weiter weg und habe ihn so gesehen, er hat mich so mit dem Arm so irgendwie so ganz finster angeguckt, bin zu ihm gelaufen und habe gesagt, Baba, ich habe dich lieb, aber ich habe dich so lieb, aber ich habe dich so lieb, bin einfach ihm entgegengelaufen. Dann hat er einfach den Arm so fallen lassen, hat er mich so angeguckt und dann hat er mich so richtig mit seinem Gesicht an meins so rangegangen und dann plötzlich war das Gesicht so groß und das ist richtig ein Sternenhimmel geworden. Also da habe ich wirklich so ein Firmament, so richtig tiefblau mit überall Sternen und da bin ich dann aufgewacht. Und das war für mich eigentlich die Bestätigung, dass solange man glaubt, also ich habe es dann so gedeutet, bis solange man glaubt, dass dies und dies muss sein, damit man eine Verbindung zu Gott hat, dann muss man es auch so machen. Aber in dem Moment, wo man erkennt, nichts ist nötig, also man muss gar nichts nach außen erfüllen, sondern es muss nur ein inneres Gefühl muss da sein, dann braucht man das alles nicht mehr. Also so habe ich es dann verstanden. Er hat mich Gott sei Dank nie mit mir geschimpft, vielleicht weil er weiß, dass ich auch ein bisschen empfindlich bin. Also mich kriegt man besser, wenn man mich nicht schimpft. Also er hat mich eigentlich immer bestätigt und oft gerade, wenn ich große Zweifel hatte.
Einmal hat Baba mir eine Bestätigung gegeben, lange bevor er auch so gebrechlich erschien. Da saß ich vor ihm beim Darshan und er saß in seinem Sessel und konnte nicht aufstehen. Also das mit den Krankheiten, das kam erst viel später, aber da bin ich hingesprungen, habe ihm aus dem Sessel geholfen, habe ihn gestützt. Im Traum. Und er hatte so mehrere leere Flaschen im Arm. Und die habe ich ihm abgenommen und habe sie getragen. Und dann hat er sich zu allen gewendet, hat gesagt, was der Klaus macht, das ist richtiges Seva. Und das war für mich eine große Ermutigung. Nachher dann, als ich aufgewacht bin, habe ich gedacht, ach, weil ich hatte immer so ein bisschen vielleicht ein schlechtes Gewissen, dass ich gedacht habe, vielleicht mache ich nicht genug Seva oder nicht in der richtigen Weise. Und das war für mich eine Bestätigung, dass alles, was wir tun, ist eigentlich Seva. Also alles, was wir im Hinblick auch auf Gott oder aufs Bhajan singen und so weiter tun und organisieren und auch im Alltag, das ist alles Seva. Und die Lehre, also das heißt Love All, Serve All, das bezieht sich aufs ganze Leben ununterbrochen. Also nicht nur, dass wir bestimmte Sachen ausführen, die von uns verlangt werden, jetzt in der Organisation oder so, sondern jede kleine Tätigkeit, die wir für andere Menschen machen, ist Seva. Und wenn wir in allem Gott sehen, ist es immer Serve all, love all, serve all. Das ist eigentlich die einfachste Botschaft. Diese vier Worte, love all, serve all, ist die einfachste Botschaft, die man sich denken kann. Das gibt einem unglaubliche innere Gewissheit auch.
Auch unser Gespräch heute ist Seva, weil sicherlich der ein oder andere davon profitiert.
Genau, vielleicht ist irgendein Satz wichtig. Da gab es auch diesen Traum, wo sich alles in Gold verwandelt hat. Also lange bevor Baba gestorben ist.
Mein Traum war da gestorben.
Ein wunderschöner Traum, den du vielleicht auch erzählst.
Ja, das war ein paar Jahre bevor, ich weiß nicht wie lange, aber bevor er gestorben war auf jeden Fall. Da habe ich mal geträumt, dass wir auch, da waren so Leute, aber Klaus war auch dabei und andere, wir waren in so einem Tempel und Baba war gerade gestorben in dem Traum. Und dann kam da so ein Priester nach vorne und er hielt den toten Körper von Baba im Arm. Und ich weiß nur, dass ich gedacht habe, was für ein Gefühl das sein muss, wenn man so Babas Leib in Armen trägt. Und er hat ihn dann zu Boden gebettet und alle waren still. Und wir haben dann so auf Baba geguckt und dann habe ich plötzlich gemerkt, dass er sich bewegt. Und dann bin ich hingerannt und habe gesagt, Baba lebt, ist gar nicht gestorben, er lebt. Dann bin ich zu ihm, dann hat er sich tatsächlich aufgerichtet und hat mich dann umarmt und hat mir irgendwas gesagt. Ich weiß aber nicht mehr, was er mir gesagt hat. Dann bin ich wieder zurück und dann sagt mir der Klaus, schau mal, Nadja. Und dann habe ich auf den Boden geschaut und habe ich gemerkt, wie plötzlich alles sich in Gold verwandelt. Also die Böden, die Wände, alles hat sich so, ist alles so Gold geworden. Und dann bin ich dann auch aufgewacht. Ich weiß auch nicht, was das bedeutet, aber es war irgendwie auf jeden Fall schon so was, dass der Tod wirklich kein Tod ist. Oder dass vielleicht sogar noch eine weitere Entwicklung mit sich bringt, auch für diese Welt. Dass vielleicht das, was Baba wieder beleben wollte, ist ja nicht, dass Baba das gebracht hat, weil die Wahrheiten, die sind ja immer da. Es ist ja nicht, dass Baba irgendwas lehrt oder Jesus. Das sind ja nicht die Lehren von denjenigen, die diese lehren, sondern es sind einfach Wahrheiten, die da sind und die Baba jetzt auch wieder belebt hat. Und es kann tatsächlich sein, dass es erst nach seinem physischen Tod, vielleicht auch Jahrhunderte später oder wer weiß wann, dass dann erstmal so richtig so aufblüht das Ganze.
Existieren, hier ist alles und wir sind alle.
das jetzt nochmal sagen, dieses wunderbare Cello, was wir bei euch öfter hören und auch eben wieder, da muss ich einfach unseren Hörern und Hörerinnen mal erklären, dass du, also Klaus, schon mit 9 Jahren Cello gelernt hast und dann auch später studiert. Du bist beruflich klassischer Musiker geworden.
Ja.
Ich musste in der Schule mit 42 anderen Kindern Blockflöte lernen. Das war, weiß Gott, kein Ohrenschmaus. Ich bin jetzt aber nochmal neugierig und würde gerne wissen, habt ihr euch eigentlich vor Barber kennengelernt oder mit Barber? Oder? Nee,
schon vorher, weil wir wohnten schon zusammen alle. Also das hat es dann, ich glaube, nach ein paar Jahren oder so, wo wir dann vom Barber gehört haben. Und du hattest auch schon vorher gehört.
Und dann hat es 10 Jahre gedauert, bis er dich mitschleppen konnte?
Ja, nee, du warst schon öfter da vorher. Ich wollte nie nach.
Genau. Also ich war auf einer Konzertreise in Asien und dann bin ich auf dem Rückweg eben nach Indien gefahren, weil ich zu Ramana Maharshi wollte und war eben, was ich vorhin erzählt habe, so erstmal total schockiert und bin dann ganz langsam dazu gekommen. Aber die anderen hatten mir schon immer gesagt, alle, aber diesen Sai Baba musst du auch mal angucken und so.
Eine andere Frage. Ihr seid ja beide so ungeheuer belesen. Klaus, im Internet habe ich gelesen, dass du auch Sanskrit und Philosophie studiert hast. Welche Lektüre würdet ihr Menschen empfehlen, die die Advaita-Lehre näher kennenlernen möchten?
Also die Behinz auf jeden Fall. Und mein Lieblings ist Quellen der Weisheit, glaube ich, war das. Gell? Quellen der Weisheit, das ist gar nicht so, das hat man auch eigentlich ziemlich in einem Tag kann man das lesen. Sollte man aber nicht vielleicht in einem Tag lesen, sondern so richtig. Es ist zwar schon sehr heftig, also wenn man jetzt keine Angst hat, keine Berührungsängste mit wirklich mit diesen tiefsten Wahrheiten, auch mit der Advaita-Philosophie und mit der Erkenntnis, dass man letztlich ist das alles nur unwirklich und dass wir letztlich gar nicht wirklich sind, auch jetzt nicht, dann sollte man das schon lesen, weil das eigentlich, Vivekananda, glaube ich, hat das einmal gesagt und da bin ich ihm sehr dankbar dafür, dass er gesagt hat, die Advaita-Erkenntnis, am Anfang kann sie sehr pessimistisch machen, das stimmt ja auch. Aber wenn man den Mut nicht verliert und dabei bleibt, dann verwandelt sich der Pessimismus in Optimismus und das stimmt. Es gibt viele, es gibt Quellen der Weisheit eben oder Erkenntnisse, ewige Wahrheiten.
Was eben viele Menschen gar nicht wissen, dass Barber selber Bücher geschrieben hat. Also er hat einfach wirklich diese Bücher selber geschrieben und zwar ganz schnell, also nicht lange recherchiert und so. Das ist an sich schon ein Wunder, ne? Dass Barber das ganze Ramayana nacherzählt hat und das Bhagavatam so wundervoll. Also meine Meinung ist immer, er müsste weltberühmt sein, nur für ein einziges Buch, also nur für das Bhagavatam zum Beispiel oder für das Ramayana, also Ramas Geschichten. Das würde schon reichen, dass Baba ein weltberühmter Schriftsteller wäre. Und dann gibt es diese anderen Bücher, also Ewige Wahrheiten oder Sutra Vahini eben und Jnana Vahini. Jnana Vahini ist das philosophisch das tiefste Werk, was man sich überhaupt vorstellen kann. Alle alten deutschen Philosophen müssten sich verneigen vor einem Buch wie Jnana Vahini. Und dann gibt es diese zahllosen Ansprachen. Also ich schlage jedes Mal morgens, wenn ich aufwache, erstmal eine von den Ansprachen auf und meistens an der richtigen Stelle. Und das kann man einfach jeden Tag lesen und es ist immer neu. Also es ist nie so, dass man sagt, ach, das habe ich schon gelesen, das kenne ich schon, sondern es ist immer neu und immer frisch.
Was hast du heute gelesen?
Ich habe heute auch was gelesen, ja. Und zwar war das auch lustig, weil wir gestern einen Text hatten in dem italienischen Lied, Siamo noi gli eroi dell'universo. Wir sind die Helden des Universums. Das ist ein Text von dem italienischen Lied. Heute habe ich Band 3 aufgeschlagen, der Ansprachen. Und da stand, die Menschen haben vergessen, dass sie die Helden des Universums sind. Eine direkte Bestätigung dafür. Und dass es für uns wichtig ist, zu wissen, dass wir nicht schwach sind und fehlerhaft und so, sondern dass wir in Wirklichkeit die Helden des Universums sind.
Wir haben es eigentlich nie öffentlich, also die zwei Italienisch war gestern Premiere eigentlich, dass wir die gesungen haben. Aber gerade bei dem Siamo noi gli eroi dell'universo, weißt du, dass man gesagt habe, ich glaube, das können wir jetzt gar nicht singen. Da werden wir wahrscheinlich, wie sagt man auf Deutsch, auf die Füße treten. Da habe ich gesagt, das darf man bestimmt.
Aber warum?
Füße treten. Ich hatte immer das Gefühl, man muss halt Baba dienen. Oder? Da hatte ich mir gedacht, wenn wir singen, wir sind die Helden dieses Universums. Da, glaub, da kriegt man gehörig Ärger. Da haben wir gesagt, jetzt haben wir gedacht, jetzt machen wir es einfach. Und dann fand ich so toll, dass der Klaus kommt heute früh zu mir und sagt mir, schau mal, was ich gelesen habe, schau mal, was ich gelesen habe. Und dann, dann war's, passt es ja auch wieder, war es vielleicht doch gut.
Siamo noi, gli eroi di questo universo, siamo noi la luce di la
Also eure Empfehlung, jeden Tag entweder den Tagesspruch oder einen anderen Text von Swami zu lesen. Denn da ist immer ein Satz drin, der uns bei Fragen hilfreich sein kann.
Ja, das würde ich empfehlen.
Und meditieren ist ganz
und danach
meditieren. Das ist sowieso genau. Oder vorher meditieren. Ja. Meditieren finde ich fast wichtig.
Jeden Tag, lesen, ja. Muss
ich sagen. Wie meditierst du?
Ich meditiere, ich mache eigentlich Lichtmeditation. Ich sitze einfach da ganz still und...
Und du?
Jeden Tag anders eigentlich. Ich habe neulich gelesen, dass Barbara gesagt hat, es gibt so viele Meditationsformen, wie ich Haare auf dem Kopf habe. Und Barbara hatte viele Haare auf dem Kopf. Und mir kommt es vor, dass es wirklich jeden Tag anders ist. Also ich versuche, in die Tiefe zu gehen, also das Bewusstsein auch auszudehnen, so in den Mikrokosmos, Makrokosmos, mir dessen bewusst zu werden. Barbara sagt, spricht ja immer von CIA, also Constant Integrated Awareness. Darum muss man sich immer wieder bemühen, also dass man wirklich bis an den Rand des Universums geht.
Jenseits des Randes des Universums.
Also in die Tiefe, bis in die Atome und bis an den Rand des Universums, also von den 200 Milliarden Galaxien, die es gibt. Und dann eben darüber hinaus. Und das ist wirklich auch eine mentale Arbeit, also sich daran zu erinnern, finde ich eine wichtige mentale Arbeit. Und dann darüber hinaus heißt eben die Göttlichkeit von allem zu erkennen und auch die Göttlichkeit des eigenen Ich.
Ja, in der Theorie wunderbar, aber in der Praxis kommt dann manchmal vielleicht doch ein Gedanke, heute Abend ist Konzert, habe ich eigentlich an alles gedacht? Schaffst du das total auszublenden?
Ja, das gelingt gelegentlich. Mir hat mal jemand den Tipp gegeben, einen Zettel daneben zu legen mit einem Bleistift, wenn solche Gedanken kommen, wo man sagt, ach, das muss ich noch, das darf ich nicht vergessen und so weiter. Wenn das dann so hängen bleibt, dann ist es ganz nützlich, wenn man das einfach aufschreibt und zur Seite schiebt und dann kann man sich wieder mit Gott befassen.
Ich würde auch sagen, dass Meditation fast der wichtigste Moment im Tag ist, im Alltag, weil das wirklich der Moment ist, wo man sich von der Welt ausruhen kann sozusagen. Das ist wirklich Urlaub von der Welt. Wenn man sich die Zeit nimmt, man weiß, jetzt hat man eine Stunde Zeit, und man hat diese Stunde oder auch 10 Minuten, egal was jeder erübrigen kann, das ist dann wirklich der Moment, wo man wirklich alles loslassen kann, also total. Einfach dieses Sein, diese Leichtigkeit, diese Grenzenlosigkeit. Und das ist so wichtig, weil es gibt so viel Kraft dann auch für den Alltag. Und auch das Wissen dann, wenn man mal in so Situationen ist, wo man mal so ein bisschen gestresst ist oder unglücklich, aber man weiß, irgendwann kann ich wieder zurück zu diesem Moment. Das gehört ja einem selber. Das kann man ja überall mitnehmen, das Meditieren. Und das kann einem keiner wegnehmen. Also das ist wirklich, das liegt in einem selber, das liegt in deiner Hand. Und da gibt's keine Bedingungen. Also deswegen finde ich das so, so wertvoll und so unglaublich wichtig.
Wenn ich deine Begeisterung dabei sehe, ja.
Es ist so. Also ich denke, das ist für mich die glücklichsten Momente meines Tages, wirklich in der Früh, ich stehe immer relativ früh auf, damit ich auch Zeit habe, für mich alleine still zu sein, wo die Welt noch schläft sozusagen. Und das muss ich immer sagen, es sind wirklich die erfülltesten Momente. Und da kann man eigentlich gar nicht mehr von glücklich sein sprechen, weil man kann eigentlich nur sagen glücklich sein, aber es sind wirklich die erfülltesten. Oder da, wo man sagt, da bin ich am wahrsten, würde ich sagen, ja.
Dankeschön.
Danke auch.
Nanda Pragnam Nabahi Pragnam Nupayata Pragnam Na Pragnana Kana Napragnam, napragnam, adrishtam, avyavaharyam, agrahyam, alakshanam, achintyam, avyapadishyam, ekatma pratyayasvaram, prapanchopasham, shantam, shivam, Chaturtam manyante sa atma sa vigneya Nantaha pragnam nabahi pragnam Nupayataha pragnam napragnana kanam.
Damit, liebe Hörerinnen und Hörer, ist auch diese Sendung wieder zu Ende. Heute waren wir zu Gast bei Nadia Bragagna und bei Klaus Kemper. Lauschen wir am Ende noch dieser wunderbaren Musik der beiden, die Sie natürlich auch auf CD erwerben können. Am Mikrofon verabschiedet sich im Namen des gesamten Radioteams Ihre Evelyn Seliger.
Sa Atma Savinia.